das Gailtal unterm Hakenkreuz ali po naše Zila pod kljukastim križem se glasi naslov nove zgodovinske monografije Bernharda Gitzthalerja in Daniela Jamriča. Knjiga je letos jeseni išla v ediciji Zeitgeschichte založbe Kitab. Na 286 straneh sta avtorja obdelala obdobje med leti 1933 in 1945. Med drugim v knjigi srečamo mladega Bruna Krajskega, ki se je v Zili mudil 3 leta pred priključitvijo Avstrije Nemčiji, pa Ingeborg Bachmann, ki je bila v Zili ob koncu vojne, priča antisemitskim izpadom. Predvsem pa je v knjigi veliko prostora namenjeno civilnim žrtvam nacionalsocialistične vladavine v Zili. Deportacije Slovencev, arizacija judovskega premoženja, žrtve eutanazijskega programa Tretjega rajha, vojni ujetniki in ljudje preganjeni zaradi političnega prepričanja so le nekatere od obširno obdelanih tem iz neslavne, zilske pa tudi vseostrijske preteklosti. Kajti motili bi se, če bi menili, da je knjiga relevantna samo za Zilo ali morda širše za Koroško. Zaradi kontekstualizacije političnega, gospodarskega in osebnostnega razvoja na Koroškem v Avstriji in v Hitlerjevi Nemčiji je monografija Das Gailtal unterm Hakenkreuz dobrodošlo zgodovinsko čtivo s pomenom, ki presega Koroške doline. Kajti zgodovinska raziskava, kakršno sta v Zili opravila Gitzthaler in Jamrič, bi se lahko opravila kjerkoli na avstrijskem podeželju, oziroma bi se celo morala, saj je prav na podeželju, kjer so se žrtve in storilci mnogo bolje poznali kot pa v mestih, zid molka najbolj ustrajen in trden. Toda govoriti je treba, če se želimo spominjati, saj je molk, kar se nacionalsocializma v Avstriji tiče, predhodnik pozabe. Ali kot je v predgovoru knjige napisal Peter Kštetner. Pri vsej različnosti oblik zamolčevanja in pozabljanja jim je vsem skupna ena poteza. Sprožile naj bi kulturni prelom in sugerirale konec zgodovine. Posledica te iluzije ure nič oziroma utvare novega začetka je nastanek prepričanja, da se v naši preteklosti že ni moglo kaj strašnega zgoditi, če pa nikoli nismo nič slišali o tem. Tako kritični Peter Kštetner. Knjiga Gailtal unterm Hakenkreuz pa ima še en predgovor, ki ga je prispevala zgodovinarka Margit Rajta. Avtorica na podlagi analize spomina na nacionalsocializem in vojno znotraj avstrijskih družin pride do ugotovitve, ki na videz nasprotuje k Štetnerjevi tezi o zidu molka. Rajterjeva namreč ugotavlja, da se je v družinah že govorilo, toda o čem? Ne o nacionalsocializmu, ampak o vojni, ne o zločinih, ampak o junaštvih povratnikov in grozotah vojnega ujetništva. Ne o trpljenju ljudi v deželah, ki jih je zasedla Wehrmacht, ampak o bombardiranjih in pomankanju v vojnem času v Avstriji. Ne o zločinih pripadnikov Wehrmachta, ampak o zločinski SS in Gestapu. Med najbolj perfidne mehanizme osvobajanja od lastne odgovornosti, Rajterjeva prišteva demonizacijo in omalovaževanje. Demonizacija pomeni izvajanje nacionalsocializma na najbolj zloglasne posameznike in organizacije, kot sta Hitler in SS, pa na kraje, kot je Auschwitz, medtem ko so se izpostave koncentracijskih taborišč praviloma nahajale v neposredni bližini koroških vasi. In s tem nazaj k Zili pod kljukastim križem. Prvi del knjige je napisal Daniel Jamrič, ki se v njem posveča Zili v nacionalsocialističnem tisku. Se pravi, da avtor išče in kontekstualizira zapise o dogajanju v Zili med letoma 1933 in 1945. Kot viri mu služijo nekdanji koroški dnevniki Freie Stimmen, Kärntner Grenzruf in Kärntner Zeitung, pa tudi arhivi dokumentacijskega arhiva avstrijskega odporniškega gibanja in viri iz koroškega deželnega arhiva. Jamrič nam predstavi tudi Zilane, ki so se v nacionalsocialističnem aparatu najvišje povzpeli, sicer pa je dogajanje obdelano po letih. Knjiga Galtal unterm Hakenkreuz vsebuje tudi obilo slikovnega materiala, edino, kar v njej manjka, pa je imensko kazalo. Drugi del knjige je napisal Bernhard Gitzthaler, v njem pa se posveča zilanski mladini v času nacionalsocializma. Naslovi poglavi so, če jih naštejem le nekaj, o pojmu mladina, nacionalsocialistične mladinske organizacije, Hitlerjugend in Bund Deutscher Mädel v času avstrofašizma in pred njim, kriza, organizacija nacionalsocialistične mladine in Anschluss v Zili, šola in učitelji pred in med nacionalsocializmom, od gospodarske krize do Arbeitsdiensta in tako naprej. Sedaj si bomo zavrteli malo glasbe, medtem pa bom na telefon poskusil priklicati Bernharda Gitzthalerja. Ostanite torej v naši družbi še naprej.
Prijatelje bom vabil, še sama bom pil. Sladko vince piti, to me veseli. Dobre volje biti svoje žive dni brez vse skrbi. To me srčno veseli. Tam gori za hramom en trsek stoji. Je skrozjem obložen, da komaj drži. Slakovinca biti, to me veseli. Dobre volje biti svoje žive dni brez vse skrbi. To me srčno veseli.
Ponovno smo pri predstavitvi knjige Galtal unterm Hakenkreuz oziroma Zila pod kljukastim križem. Knjigo sta napisala mlada Zilana Bernhard Gitzthaler in Daniel Jamrič, izšla pa je letos pri založbi Kitab. Na telefonu imamo sedaj magistra politologije in predsednika društva Erinan Galtal Bernharda Gitzthalerja, ki se nam oglaša iz Dunaja. Halo Bernhard, und danke,
Hallo.
Und danke, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
Ja, danke, ich sag danke. Dobar dan an alle Zuhörerinnen.
Ja, dobar dan tudi tebi. Bevor wir das Buch Galtal unterm Hakenkreuz besprechen, möchte ich dich von dir über das Auskunft bekommen, was sich am 1. November in Hermagor beim Kriegerdenkmal ereignete. Da wurde am eben erwähnten Tag eine Gedenktafel angebracht. Was kannst du uns darüber berichten?
Ja, genau. Also das passt ganz gut zu unserer Arbeit. Und zwar ist eben am 1. November eine Erinnerungstafel angebracht worden beim sogenannten Heldenfriedhof in Hermagor. Auf der Tafel wird dem Initiator des Denkmals aus dem Jahr 1937 gedacht und das ist der Alfred Menninger Lerchenthal. Das Denkmal ist insofern, beziehungsweise die Erinnerungstafel haben wir kritisiert, weil auf der Tafel nicht draufsteht, dass Menninger Lerchenthal Jude war, auf der anderen Seite steht auch nicht drauf, dass er 1944 von den Nazis unter nicht restlos geklärten Umständen auf der Radniger Alm bei Hermagor in den Tod getrieben worden ist. mit seiner Krankenakte liest, der Todesakte liest man, er ist an Herzmuskelentartung verstorben, ein Begriff, den es in der Medizin natürlich nicht gibt.
Aber das klingt und wirklich nach Nazi-Medizin.
So ist es, genau.
Hört sich an, Entartung, genau. Herzmuskelentartung,
Entartung,
was ist das bitte?
Genau, das ist ein NS-Begriff und also das steht auch nicht auf der Erinnerungstafel drauf. Vor dem Hintergrund sind wir als Verein Erinnern Geiterl diese Tafel als bestenfalls selektive Erinnerungstafel an. Man könnte aber auch sagen, dass es sich dabei um Geschichtsrevisionismus handelt. Nicht zuletzt, da die Tafel eben an dem sogenannten Heldenfriedhof ist, wo den SS-Soldaten, den Wehrmachtssoldaten aus dem Zweiten Weltkrieg gedacht wird, gleichzeitig den Kärntner Abwehrkämpfern und auch den Soldaten des Ersten Weltkriegs. Ein Ort, wo vielleicht nicht unbedingt der beste Ort ist, um an Opfer des Nationalsozialismus zu gedenken.
Obwohl der Ermordete eigentlich dieses Denkmal selbst gestaltet hat, ja.
So ist es. Das ist das Absurde an der Situation oder an der Sache. Alfred Menninger-Lerchenthal war sicher kein widerspruchsfreie Person. Er war hochdekorierter Offizier aus dem Ersten Weltkrieg.
Und kein praktizierender Jude auch.
Er war kein praktizierender Jude, aber er war Jude und das ist ihm auch zum Verhängnis worden nachher zur Zeit des Nationalsozialismus. Die Nazis hat es nicht interessiert, ob die Juden und Jüdinnen praktizierend waren oder nicht. Wenn sie als Juden, Halbjuden oder was auch immer deklariert haben, für die hat es nur eine Möglichkeit gegeben und das war dann Auschwitz, wie wir wissen.
Oder andere Lager, genau.
Ja, oder andere Lager, genau. Und Vernichtungslager.
Ja.
Insofern kritisieren wir dieses Denkmal, es wird dann auch noch eine Stellungnahme, oder die Denkmal ist falsch gesagt, diese Erinnerungstafeln, es wird eine Stellungnahme auch von uns geben und insofern, also wir hoffen, dass bei unserer Initiative für ein Denkmal der Opfer in Hermagor, dass das dann genauso schnell gehen wird und dass es auch so rege Beteiligung geben wird, wie bei der Einweihung von dieser Erinnerungstafel. Das wird sich dann allerdings zeigen.
Ja, und in welcher Weise ist solch selektiver Umgang mit Geschichte bezeichnend für die Auseinandersetzung mit NS-Zeit beziehungsweise für die Erinnerungskultur in Geiltal?
Das bearbeiten wir ja auch in unserem Buch. Im Endeffekt kann man sagen, dass 70 Jahre lang selektiv erinnert worden ist. Das heißt, man gedenkt den Wehrmachtssoldaten, den SS-Soldaten, man beklagt sich über die Kriegsgefangenen, die gemacht worden sind, die Männer, die in Kriegsgefangenschaft waren und die Frauen, die es dann so schwer gehabt haben daheim. Man gedenkt allerdings nicht den Opfern des Nationalsozialismus, den Euthanasieopfern, den politisch Verfolgten, die getötet worden sind. Das wird ausgeblendet. Und genauso wie in restlichen Teilen Kärntens und der Österreichs, das verschwiegen worden ist, ist das einem Geiterl ausgeblendet worden. Viel zu lange. Und das ist insofern auch bemerkenswert, wenn man sich anschaut, dass es eigentlich in fast jeder Familie irgendwo ein Opfer des Nationalsozialismus gegeben hat. Also wir haben eine Liste, die ist auf unserer Internetseite auch, und da haben wir schon knapp 60 Namen oben mit Opfern des NS-Terrors.
Sind das nur Namen oder auch Biografien?
Bei manchen sind die Biografien schon online. In den nächsten Monaten, das ist Teil unserer Arbeit, wird es weiter aufgefüllt werden. Dadurch, dass wir jetzt das Buch rausgebracht haben und wir auch noch andere Veranstaltungen machen, läuft das quasi weiter und ist noch nicht ganz fertig.
Übrigens war die Buchvorstellung in Alter Post, Stara Pošta, Feistritz in Geiltal, Bistrica, Nasili gut besucht?
Ja, das war eine große, freudige Überraschung für uns. Es waren wirklich sehr viele Leute da. Es war das Kamerateam vom ORF da und es war der Herr Valentin Insko da, der hohe europäische Repräsentant für Bosnien, wenn ich mich jetzt nicht irre, was uns sehr gefreut hat. Der Dr. Peter Gstettner von der Uni Klagenfurt war da, der örtliche Pfarrer und natürlich viele Interessierte aus der Region, nicht nur aus Feistritz, sondern eben den ganzen Geiltal. Und es war wirklich ein toller Abend, also hat uns sehr gefreut, dass wir das Buch quasi würdig vorstellen können. Vor allem, dass wirklich viel Arbeit war.
Ja, das glaube ich dir. Wie lange habt ihr eigentlich an dem Buch gearbeitet?
Wenn man so will, seit es den Verein Erinnern Geiter gibt. Das ist
2008?
Jetzt Nein, so lange ist das nicht. Der Verein Erinnerngeite gibt es seit eineinhalb Jahren ungefähr. Aha. Das heißt, ungefähr so lange haben wir auch in dem Buch gearbeitet. Einzelne Texte davon haben wir schon veröffentlicht auf unserer Internetseite, erinnern-geital.at, aber nicht alle. Und dieses gesamte Werk, ich meine, das sind 300 Seiten, mit einem Vorwort von Dr. Peter Gstettner.
Und Frau Historikerin Margit Reiter.
Genau, die Frau Dr. Margit Reiter, die hat einen Beitrag eben zu der Frage familiäre Auseinandersetzung mit Nationalsozialismus, wie ist man in Kärnten und in Galtal damit umgegangen, geschrieben. Da sind wir auch sehr dankbar. Und das Werk, das Gesammelte, ist jetzt dann eben im Kitab Verlag erschienen. Und da kann man mal in der Hand halten quasi, was wir bis jetzt dann so gemacht haben, geforscht haben und woran wir eigentlich arbeiten. Und das Ziel ist aber, dass das die Basis ist für eben hoffentlich in Zukunft, vielleicht 2015, also dass wir unser Ziel, ein Denkmal für die Opfer des Nationalsozialismus zu etablieren in Hermagor. Das ist aber sicher kein leichter Weg, das merkt man jetzt schon.
Im Zuge dieser Recherchen für das Buch hast du zusammen mit Daniel Jamritsch auch zahlreiche Gespräche mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen geführt. Viele von diesen Gesprächen findet man wieder in eurem Buch. Was habt ihr aus diesen Gesprächen entnehmen können?
Also grundsätzlich ist mal zu sagen, dass Zeitzeugengespräche die spannendsten sind auf der einen Seite, weil man direkt aus erster Hand Informationen bekommt. Auf der anderen Seite sind sie auch die aufwendigsten. Und für ein Zeitzeugengespräch bin ich mit dem Moped bis nach Piran in Slowenien gefahren. Mit dem Moped. ich habe das verbunden mit einer vielleicht ein bisschen ungewöhnlichen Reise und habe mir auf die Suche gemacht nach Tamira Soretz. Das ist eine geborene Buti aus dem Galtal, in Dellach, ganz genau Dole. Und die ist mit ihrer Familie deportiert worden. Sie ist eine Nachfahrin des Franz Grafenauer, wahrscheinlich dem wichtigsten und zumindest bekanntesten Kärntner Slowenen aus dem Galtal. Und die ist mit ihrer Familie deportiert worden. Mit 13 Jahren war sie damals. Mit 17 ist sie zurückgekommen. Ihre Oma nicht mehr. Die ist im Lager im sogenannten Altreich getötet worden. Und sie hat sich kurzerhand, nachdem ihr Vater weniger als 2 Monate nach der Rückkehr ins Galtal auch verstorben ist an den Folgen der Haft und den harten Arbeitsbedingungen, hat sie sich kurzerhand entschlossen auszuwandern ins damalige Jugoslawien und eben nach Piran. Und da habe ich sie dann auch gefunden und da war sie so nett und ja, wir haben einen halben Tag miteinander verbracht. Sie hat sich sehr gefreut und sie hat mir ein Interview gegeben und erzählt und Teile davon sind da eben in dem Buch wiederzufinden.
Aber nicht nur Teile der Interviews mit Frau Wuti bzw. Mira Soretz, sondern auch mit anderen Zeitzeuginnen oder Irida.
Ja, also wir haben sehr viel mehr Interviews mit Zeitzeuginnen gemacht. Also am besten wisst man das selber im Buch nach. Ich mache nicht viel vornehmen. Das sind eine Handvoll und ja.
Passt. Bernhard, du hast vorher erwähnt, dass euer Bemühen eigentlich in die Richtung geht, dass ein Denkmal für die Opfer von Nationalsozialismus in Hermagor errichtet wird. Aber genau. Ja, was ist für dich die wertvollste Einsicht, zu der man beim Lesen des Buches das Galtal unterm Hakenkreuz gelangen kann?
Ich glaube, das sind zwei Sachen. Das ist einerseits dass man sensibilisiert wird für das Leid der Opfer. Bis jetzt an des Nationalsozialismus. Bis jetzt ist das ausgeblendet worden. Das ist der eine Aspekt. Und auf der anderen Seite, und das ist, glaube ich, mindestens gleich wichtig und auch in die Zukunft gerichtet, dass man ein bisschen eine Ahnung kriegt davon, mehr geht, glaube ich, eh nicht als eine Ahnung von den Strukturen des Nationalsozialismus. Wie hat das im Galtal funktioniert? Wie sind die an die Macht gekommen? Und welche Mittel, welche Ausschlussformen, mit welchen politischen Mitteln sind die an die Macht gekommen? Und da lassen sich leider auch viele Parallelen zur Gegenwart und zur gegenwärtigen Politik immer wieder finden. Wenn das Ziel sein soll, nie wieder Faschismus, dann muss ja so ein Buch, und das haben wir wieder probiert, natürlich auch an die Gegenwart und an die Zukunft gerichtet sein.
Diese nationalsozialistischen Organisationen üben, sag mal, ein, ja, fast, wie soll man sagen, faszinieren heute noch, glaube ich, die, den Zuschauer bzw. den Leser mit einer Art, ja, Macht und Wahn und allem. Und ja, ich habe manchmal bei diversen Gelegenheiten das unangenehme Gefühl, dass vieles, was einer gerechten und ausgewogenen Aufarbeitung der Geschichte der NS-Zeit dienen sollte, eigentlich zu dem führt, dass man auf österreichischen wie auch deutschen Fernsehkanälen tagtäglich die SA marschieren sieht oder Hitlers Reden bestaunen kann. Die Befürchtung geht in die Richtung, dass sich vielleicht damit jedes Jahr aufs Neue, junge Leute unreflektiert für das Nationalsozialismus begeistern können. Diese Woche werden wir uns an die Novemberpogrome erinnern, die ja von den Nazis in die Reichskristallnacht umstilisiert wurden. Aber die linguistische Korruption und der Revisionismus anhand der Sprache setzt sich bis heute fort. Was könntest du in dem Sinn den Medienberichten am 26. Oktober entnehmen? Was wird an dem Tag erinnert und wie soll man es richtig benennen, wenn zum Beispiel für mich die Rede vom Tag, an dem der letzte Besatzungssoldat Österreich verlassen hat, direkt in geschichtlichem Revisionismus mündet? Denn ein Land kann ja nicht zugleich als erstes Opfer von Nationalsozialismus dastehen und zugleich den Abzug von Leuten feiern, die ihrem vermeintlichen Leiden ein Ende gesetzt haben. Ich meine, man kann es schon so dastehen, aber ja, zwielichtig.
Das ist eine interessante Sache, die du ansprichst. Tatsächlich ist es absurd in gewisser Weise und auch Zeichen für die eben geschichtliche Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, dass der Nationalfeiertag eben der 26. Oktober ist und nicht der tatsächliche Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus, das wäre dann der 8. Mai. Da setzt sich das auf jeden Fall eben fort. Da wäre ja auf jeden Fall bei dir. Also eigentlich müsste das anders sein. Und das ist ja geschichtlich falsch, dass man, wenn man sagt, der letzte Soldat hat am 26. Quasi Österreich verlassen und dann...
Meist sagt man ja, der letzte Besatzungssoldat hat Österreich am 26.
Genau. Das
Oktober
sagt man,
verlassen.
Ja, das sagt man so, gell. Also es ist nicht so, dass man da am Flughafen gestanden ist und dann den letzten ausgekomplimentiert hat und dann waren sie alle weg. Also es ist halt so gewesen, dass ich in der Schule das so gelernt habe mit dem 26. Oktober. Der 8. Mai war kein Thema. In Wirklichkeit muss man da bei jungen Leuten ansetzen und eben auch in der Schule, das versuchen wir als Verein Erinnern Geiltal, eben da Sensibilisierung zu kriegen, also zu schaffen, eben, dass der 8. Mai eigentlich der Tag der Befreiung ist. Und das ist uns leider auch bei manchen von unseren Interviews unterkommen und auch wenn wir uns die Literatur angeschaut haben, in Geiltal ist die Nachkriegszeit, also die Jahre 45 bis 55, zumeist so konnotiert, dass man sagt, das waren die wirklich schlimmen Jahre. Die waren viel schlimmer als der Nationalsozialismus und das war die Zeit der Besatzung und davor war es gar nicht so schlimm. Das ist natürlich eine Wahrnehmung, die höchst problematisch ist.
Mhm. Was würde so einem jungen Mann erwidern, der behauptet, dass ihm die Geschichte der NS-Herrschaft nichts angeht, weil das ja schon vor so vielen Jahren stattgefunden hat?
Also wir schreiben in unserem Buch und da reihen wir uns, glaube ich, ein bei anderen auf dem Gebiet, in Peter Stettner und Peter Birka und so, dass es keine Gegenwart gibt ohne die Vergangenheit und auch keine Zukunft. Das heißt, das, was wir jetzt erleben und in Zukunft sein wird, das fußt auf dem Boden der Vergangenheit. Vor dem Hintergrund sind wir alle davon betroffen.
Denselben Satz könnte ja auch einer von den Leuten, die jetzt angeklagt worden sind, in diesem Wiederbetätigungsprozess von sich geben. Weißt du, was ich meine?
Also
aus Vergangenheit wächst ja keine Zukunft an sich. Ich meine, die Vergangenheit, es gibt verschiedene Vergangenheiten und verschiedene Sichtweisen auf die Vergangenheit.
Ja, das ist richtig. Also wenn du jetzt dann, wenn es jetzt dann darum geht, dass mir, wenn du diesen Fall ansprichst mit der Wiederbetätigung, was sind Neonazis, die mir das fragen würden, dann muss ich sagen, dass es so etwas wie Neonazis gibt, ist in Wirklichkeit ein Versagen. Das politischen Systems, in dem wir gerade sein, das so etwas hervorbringt. Auf der anderen Seite glaube ich ja nicht, dass ich mit jedem diskutieren muss und jeden von meiner Meinung überzeugen muss, wo ich im Vorhinein vielleicht weiß, dass es unter Umständen sowieso aussichtslos ist. Ich freue mich über jeden, der mir zuhört oder uns als Verein Arena Galtal. Dazu zwingen werden wir aber niemanden.
Nein, ich habe nur das gemeint, einfach, dass dieselbe Aussage wahrscheinlich von, ja, sozusagen politisch angefeindeten Lagern kommen könnte, und die würden sich alle unter diesem Satz irgendwie unterschreiben. Aus die Vergangenheit muss man kennen, um die Zukunft gestalten zu können, irgendwie.
Ja.
Nur, was wird da erinnert, das ist was ganz anderes, und auch die Zukunft, zu der man anstrebt, ja, die Vorstellungen von der sind auch verschieden und entgegengesetzt.
Ja, das ist, glaube ich, ganz normal, dass in einer Demokratie es unterschiedliche Vorstellungen von Zukunftsgestaltung gibt. Für uns ist es so, dass so etwas, ein politisches System, das am Nationalsozialismus tangiert oder den auch nur in irgendeiner Art und Weise ähnlich wird, nichts ist, was wir anstreben wollen. Und ich glaube, die meisten Leute in Kärnten und auch nicht im Galtal sich so etwas wieder wünschen würden.
Bernhard, ich danke dir herzlich für dieses Gespräch, wünsche dir alles Gute.
Danke.
Na, vielleicht noch eine kurze Frage zuletzt noch.
Ja, bitte.
Geht ihr mit dem Buch auch in die Schulen?
Ah ja, also es ist so, es stehen zwar Buchstellungstermine fest. Der nächste wird sein am 25. November an der Uni Klagenfurt um 17 Uhr. Und der übernächste am 6. Dezember um 19 Uhr im Depot in Wien. Da kann man sich das anschauen. Und was die Schulen betrifft, also es ist grundsätzlich so, das habe ich auch bei der Buchvorstellung erwähnt, wir stehen allen zur Verfügung, man kann sich immer an uns wenden. Ich habe gerade vor einem Monat zwei Schulklassen begleitet zum Berschmannhof im Rahmen von der Wiener Galtal und unserer Arbeit. Das war das erste Mal, dass Schulen aus dem Galtal da hingefahren sind, also höhere Schulen zumindest. Da stehen wir immer zur Verfügung. Wir haben aber unglaublich viel Arbeit, das heißt, konkrete Vorstellungen an einer Schule sind jetzt gerade mal nicht geplant. Wenn es da Interesse gibt daran, dann stehen wir aber immer zur Verfügung.
Also vielen lieben Dank, Bernhard. Alles Gute Weiterverbreitung der Botschaft bzw. Aufarbeitung der Geschichte.
Danke.
Und Grüße an Daniel.
Werde ich ausrichten. Herzlichen Dank. Hvala lepa.
Prosim, srečno. Ciao.
Papa, srečno.
Ja, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, to je bil Bernhard Gitštaler, eden od dveh avtorjev knjige Zila pod kljukastim križem. Knjiga je išla, kot rečeno, v založbi Kitab. Mi smo dobili recenzenski izvod, tako da ne vemo, koliko stane. 286 strani ima in se podrobno in obširno ukvarja z vladavino nacionalsocialistov v Zili in to dogajanje postavlja v širši kontekst avstrijske in nemške zgodovine.